Ja, das Wachstumsthema ist komplex und deswegen will ich einfach einen kleinen Überblick hier über das Themenfeld geben. Der erste Stichpunkt ist Wachstum als Problemlösungsstrategie. Wo wir auch hinschauen, im Fernsehen, in den Zeitungen, in ökonomischen Berichten, ist immer davon die Rede, wir brauchen Wirtschaftswachstum, um all die drängenden Probleme der Gegenwart und der Zukunft zu lösen. Man traut dem Wachstum also sehr viel zu. Ohne Wachstum geht gar nichts. Dazu gehören Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit, Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme wie Gesundheit oder Rente. Die Konsolidierung der Staatshaushalte ist auch ein wichtiger Punkt. International gilt Wachstum als Voraussetzung für Armutsbekämpfung, vor allem wenn man Berichte der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds oder der Welthandelsorganisation liest. Nicht zuletzt geht es auch darum, dass Wachstum und der daraus so die Theorie hervorgehende Wohlstand auch sozialen Frieden und stabile Demokratie garantieren würde. Und man traut dem Wachstum sogar zu, dass es zu einer Verbesserung der Umweltbedingungen beiträgt, nämlich durch fortschreitende technologische Entwicklung und Investitionen in Umweltschutzmaßnahmen. Das Ganze ist erstaunlich, weil die Wachstumsidee nämlich noch gar nicht sehr alt ist. In der Antike und im Mittelalter und auch in allen vorkolonialen, außereuropäischen Kulturen gab es die Vorstellung nämlich nicht, dass man ein permanentes Wachstum bräuchte. Diese Idee ist erst aufgekommen, so etwa im 17. Jahrhundert mit der beginnenden Neuzeit. Und der englische Philosoph John Locke hat es so formuliert, dass wir, um der grundsätzlichen Knappheit aller Güter zu entgehen, eine permanente Expansion der Wirtschaft brauchen, wie sie sich dann im Kolonialismus geäußert hat, und einen Krieg gegen die Natur führen müssen. Einen weiteren wesentlichen Schub hat diese Wachstumsidee bekommen mit der technologischen Entwicklung. Besonders die Erfindung der Dampfmaschine und später des Verbrennungsmotors haben es möglich gemacht, dass menschliche Arbeit durch Verbrennung von fossilen Brennstoffen ersetzt wird. Und damit war die Voraussetzung geschaffen dafür, dass die technische Produktion in ungeheurem Maße ansteigen kann und das Wachstum, was zunächst mal als Idee vorhanden war, auch tatsächlich wirtschaftlich vonstatten ging. Bei all dem müssen wir uns fragen, und das wird für den heutigen Abend sehr wichtig sein, um die nötige Differenzierung hinzubekommen: Was ist es heute eigentlich, was wir unter Wirtschaftswachstum genau verstehen? Was wächst, wenn davon die Rede ist, dass die Wirtschaft in Anführungszeichen wächst? Immer wenn von der Wirtschaft und vom Wachstum der Wirtschaft die Rede ist, geht es um das Bruttosozialprodukt oder das Bruttoinlandsprodukt. Die Unterscheidung der beiden Größen ist gering und hier auch irrelevant. Diese Größen sind auch recht jungen Datums. Sie sind im Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erstellt worden. In den 20er bis 40er Jahren hat man angefangen zu schauen, wie kann man Wirtschaft überhaupt messen und Wirtschaften, Volkswirtschaften miteinander vergleichbar machen. Und so hat man dieses Bruttosozialprodukt gemessen. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass dieses Bruttosozialprodukt Geldströme misst. Es ist also eine monetäre Größe. Sie misst nicht die realen Ressourcenströme, sie misst auch nicht, was tatsächlich in einer Gesellschaft an Tätigkeiten, an Arbeit verrichtet wird, und sie misst im Grunde auch nicht die tatsächlichen Waren- und Dienstleistungsströme, sondern was an Geld in einer Gesellschaft fließt. Auch wichtig für die folgende Diskussion wird sein, dass das Bruttoinlandsprodukt, da es nicht die Ressourcen beschreibt, theoretisch wachsen kann, während die Ressourcen sinken, die Ressourcenströme, der Ressourcenverbrauch sinkt. Tatsächlich aber hat man eigentlich in allen Volkswirtschaften eine zumindest relative Kopplung von Bruttoinlandsprodukt und Ressourcenverbrauch. Ein paar Stichpunkte dazu, wie dieses Wachstumsparadigma, die Wachstumsidee, auch Kritik erfahren hat in der Vergangenheit. Schon im 19. Jahrhundert, also in einer Zeit ungeheurer industrieller Expansion, hat ein Ökonom, John Stuart Mill, ein eigentlich bürgerlicher Ökonom, vermerkt, dass eine unendliche Steigerung des Wohlstands schlechthin unmöglich ist. Er hat auch gesagt, dass die Konstanz des Kapitals nicht gleichbedeutend sein muss mit gesellschaftlicher Stagnation, sondern dass es eine ganze unendliche Palette menschlicher Entwicklung auch bei stagnierendem Kapital gibt, in Form von Kultur, sozialen Dingen und so fort. Und er hat sich ein Ende des Wachstums sogar als eine Form von sozialen Frieden vorgestellt, in dem das konkurrenzgetriebene Wachstum, der Kampf von jedem gegen jeden, endlich aufhört. In dieser Zeit war er eigentlich eine einsame Stimme, die auch nicht viel Beachtung gefunden hat. Von einer ganz anderen Seite, ungefähr zur selben Zeit, haben Karl Marx und Friedrich Engels in ihrem Kommunistischen Manifest die Wachstumsdynamik aus der Logik der Kapitalakkumulation zu erklären versucht. Und darin steckt auch eine gewisse Kritik der zerstörerischen Wirkungen der Kapitalakkumulation. In diesem Jahrhundert hat vor allem ein Bericht das Thema Wachstum auf die Tagesordnung gebracht. Und das war der Bericht an den Club of Rome von 1972 mit dem Titel »Die Grenzen des Wachstums«. Dort wurde erstmals ein computergesteuertes Weltmodell erstellt mit verschiedenen Parametern wie Nahrungsmittelproduktion, Industrieproduktion, Ressourcenbestand, Umweltverschmutzung und Weltbevölkerung. Und mit diesen damals eigentlich noch recht primitiven Mitteln, verglichen mit heutigen Mitteln, hat man versucht darzustellen, wie sich die Welt entwickeln könnte in den nächsten 130 Jahren, also bis zum Jahr 2100. Und in allen Szenarien sind Industrieproduktion und Ernährung irgendwann bis zum Jahr 2100 zusammengebrochen, und zwar unabhängig davon, wie der technologische Fortschritt weitergeführt wurde, wie man die Umweltbelastung durch Technik versucht hat zu reduzieren. Die Wachstumsdynamik hat einfach in einem begrenzten System zum Kollaps geführt. Es gab auch viel Kritik an den Parametern und an bestimmten Größen. Die Autoren haben 1993 eine revidierte Fassung, also eigentlich eine völlige Neufassung, vorgestellt, die aber grundsätzlich dieselben Ergebnisse bringt, nämlich dass in einem begrenzten System grenzenloses Wachstum zum Kollaps führt. In den 70er Jahren gab es aufgrund dieses Berichts eine sehr breite Diskussion verglichen mit heute. Einen letzten Punkt noch zur Geschichte der Kritik am Wirtschaftswachstum. Und zwar bezieht sich diese Kritik, wie sie vor allem 1995 in dem Bericht an den Club of Rome mit der Natur rechnen dargestellt wurde, bezieht sich darauf, dass das Bruttoinlandsprodukt, das, wie ich anfangs sagte, ja die zentrale Größe ist, an der sich unsere ganze Wirtschaftspolitik orientiert, dass dieses Bruttoinlandsprodukt in der Tat gar nicht Wohlstand misst. Der erste Punkt dabei ist, dass Schäden an Natur und Mensch in der Bilanz des Bruttoinlandsproduktes immer positiv mit einberechnet werden. Ich nenne zum Beispiel die Rodung von Wäldern. Wenn man Amazonaswälder rodet und das Ganze zu Telefonbüchern verarbeitet, dann fließt dabei Geld. Das heißt, es wächst irgendwo ein Bruttoinlandsprodukt oder ein Weltprodukt oder was auch immer. Tatsächlich verschwindet aber eine Ressource auf Nimmerwiedersehen, die für das Überleben auf diesem Planeten entscheidend ist. Es wird positiv etwas verbucht, was tatsächlich eigentlich ein Verlust ist. Ebenso geht es mit Leerfischen von Fischgründen und alles, was wir so an ökologischen Schäden erzeugen, aber dabei Geld machen. Ein weiterer Punkt ist, dass auch die Aufwendungen zur Behebung von Schäden ebenfalls positiv berechnet werden. Man denke zum Beispiel an die ungeheuren Kosten nach den Hochwasserkatastrophen an der Elbe 2002. Das hat sehr viel gekostet, aber das Bruttoinlandsprodukt wird irgendwo auch gewachsen sein dabei. Und ein dritter Punkt ist, dass alle unbezahlten Arbeiten, zum Beispiel Kindererziehung, Haushaltsarbeit, das betrifft vor allem das, was Frauen in vielen Teilen der Gesellschaft noch überwiegend tun, und auch alle Formen der Subsistenzwirtschaft in dieser Rechnung überhaupt nicht auftauchen. Diese Kritik läuft darauf hinaus, dass der reale Wohlstand bei wachsendem Bruttoinlandsprodukt sinken kann, nicht muss, sinken kann. Und dass man vom Bruttoinlandsprodukt als zentraler wirtschaftspolitischer Größe Abstand nehmen muss.